Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, welche Filmfigur wir früher super cool fanden, welche Dokumentation man auf jeden Fall gesehen haben muss und welche Kleinigkeit uns schon mal einen Film oder eine Serie komplett versaut hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Heute wieder eine wilde Fragerunde. Wir haben 9 wilde Fragen, 27 nahezu perfekte Antworten. Und ihr kennt das Spiel, wir starten direkt rein mit Niklas' erster Frage.
Ich bin erstmal sehr stolz auf dich, dass du das mit den 27 Antworten auf die Kette bekommen hast.
Dass ich richtig gerechnet habe, ja.
Aber ja, wir wollen keine Zeit verlieren. Und ich habe ein paar spannende Fragen vorbereitet, über die ihr euch schon offscreen beschwert habt. Tatsächlich wollte ich jetzt nur mal anmerken. Aber gut, wir starten mal mit der ersten Frage. Welcher Schauspieler bzw. welche Schauspielerin spielt immer nur die gleichen Rollen, obwohl eigentlich das Talent für mehr Varianz vorhanden wäre?
Ja, ich mach mal den Start, also Servus erstmal zusammen, ne?
Servus.
Wie gesagt, Servus. Das war tatsächlich direkt auch eine Frage, mit der ich mich wirklich schwer getan habe, deswegen habe ich mich auch direkt beschwert, weil ich dachte...
Ey, ich frag mich ganz ehrlich, irgendwann schneide ich mal zusammen, wie oft wir nach den Fragen sagen, dass wir uns damit schwer getan haben, weil es sind easy 90% der Fragen.
Ja, hast du wahrscheinlich recht, ja.
Ja, aber sorry, dass ich dir direkt da in die Parade gefallen.
Nee, alles gut, gar kein Problem. Ich dachte zuerst an sowas wie Adam Sandler, aber dann dachte ich mir, okay, die haben ja alle auch schon irgendwie dann doch Filme gemacht, wo sie mal woanders sind. Dann dachte ich so an Margot Robbie, hat aber auch schon Sachen gemacht, die auch spannend waren. Und ich kam so auf keinen grünen Ast und dann habe ich eine ganz andere Abbiegung genommen.
Das kommt jetzt.
Ja, und hab mir gedacht, okay, wie wär's denn, wenn Sean Bean mal wo mitspielt und nicht stirbt?
Hm.
Wir geben Sean Bean mal eine Rolle, in der er überleben kann und dann mal zeigt, dass er einen Charakter nicht nur über 9 Folgen hinweg spielen kann oder bis zur 68. Minute des Films, sondern tatsächlich den kompletten Story-Arc, eine komplette Entwicklung über 3 Staffeln oder so. Weil ich meine, das ist ja bekanntes Meme, dass Sean Bean in sehr überdurchschnittlich vielen Filmen, in denen er mitspielt oder auch Serien, zu Tode kommt. Und von daher, gebt dem Mann noch mal eine Chance. Lasst den Mann noch mal leben.
Tatsächlich könnte ich jetzt rein aus dem Kopf, ich versuch's gerade die ganze Zeit, keine Rolle nennen, wo er nicht stirbt. Es gibt bestimmt schon
ja,
was.
Ja, gibt's.
Aber mir fällt gerade tatsächlich keiner ein.
Also mir fiel spontan auch keiner ein. Es gibt mit Sicherheit welche, aber das habe ich jetzt auch nicht so genau nachrecherchiert. Aber ich dachte mir, die letzten Sachen, die ich so im Kopf habe, da ist er immer relativ zeitnah zu Tode gekommen. Von daher, das wäre doch mal was Schönes.
Erinnert ihr euch an den Michael Bay-Film The Island? Da spielt er auch einen Antagonisten mit Ewan McGregor und Scarlett Johansson.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Spielt er einen Antagonisten?
Ja, also ist ein kleiner Spoiler für The Island. Aber der Kollege da, der den ganzen Verein da führt, wo die Klone da hochgezogen werden, das ist Sean Bean. Und ich glaube, er stirbt nicht. Bin mir aber unsicher.
Ja, ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
Vielleicht stirbt er da auch. Also ist ja der Hauptantagonist, also eigentlich müsste er sterben, ne?
Also eigentlich von der Storyline her gesehen wäre es konsequent, aber ich weiß
Schreib's
es auch nicht
mehr. Schreibt es in die Kommentare, ja. Ob schon wie in The Island stirbt.
Aber deshalb, lass den Mann sein Talent mal entfalten und gib dem Mann mal die volle Screentime. Das ist meine Antwort.
Finde ich eine sehr schöne Antwort, ja. Ich habe mich übrigens genauso beschwert über diese Frage wie Marcel. Man muss dazu sagen, die Fragen, die wir jetzt hier auch haben, die haben wir jetzt seit 2 Tagen. Das heißt, man hat immer nur so ein bisschen nebenbei Zeit darüber nachzugrübeln. Und ich glaube, und das können die Leute ja in den Kommentaren bestätigen, da, wenn man da lange drüber nachgrübelt, findet man was richtig, richtig Gutes. Könnte ich mir vorstellen. Also haut uns da was in die Kommentare, auch so bei den beiden weiteren Fragen von Niklas, die ähnlich knifflig waren. Meine Antwort ist, ich hatte nämlich auch am Anfang so Owen Wilson und so gedacht, immer in diesen, also gerade in dieser Comedy-Bubble so ein bisschen rumgesucht. Der hat aber tatsächlich dann schon jetzt so ein paar, ja doch eher Hauptrollen. Und der hat auch so ein bisschen Varianz, sag ich mal, dann drin. Und bin am Ende mit Christoph Waltz gegangen. Der spielt oft einfach immer diesen, ja, Bösewicht. Oder zum Teil ist es ja auch ein Held. Aber immer dieses leicht skurril, witzige, auf jeden Fall so ein bisschen over the top. Ich nenne es einfach mal, na klar, Inglourious Basterds, Django, bei den James-Bond-Filmen ist er dieser Bösewicht. Gottes Gemetzels ist er so ein lustigerer Charakter. Der hat.
Aber das hätte ich gerade tatsächlich als Beispiel genannt, wo der ein bisschen was anderes spielt. Gottes Gemetzels. Aber.
Ja, ein bisschen was anderes.
Ja.
Aber mir fehlt irgendwie die, ich sag mal fast so eine normale, nicht over the top Rolle von ihm.
Das stimmt. Der hat immer dieses, ist es nicht gekünstlich, also nicht gekünstelte, aber dieses, was ist das, dass der Charakter sehr eigen ist.
Meistens, ich würde sagen, so sehr ausgestellte Charaktere. Also.
Ja.
Ja. Ja. Extravagant, tatsächlich. Mhm. Also sowohl in der Sprechweise als auch der Charakter selber, ne?
Und das kann er ja auch, das macht er ja super. Ja, er macht das
ganz fantastisch.
Also das kann ja fast keiner so schön wie der. Aber mittlerweile würde ich mir denken, ach, da kann doch mal ein Film kommen, wo der einfach, ich nenne jetzt mal, einen normalen Charakter spielt. Deshalb Christoph Waltz, so toll er auch ist, einfach mal in einer anderen Rolle.
Übrigens hat jemand kommentiert, dass wir doch eigentlich die Fragen spontan beantworten sollten. Damit dir das so quasi frei von der Leber wegkommt. Das Problem ist halt dabei, bei solchen Fragen will man halt ein bisschen drüber nachdenken, um sich halt halbwegs eine gute Antwort in seinem Gehirn zurechtzusuchen, weil sonst gäbe es hier immer so eine Minute Pause in dem Podcast.
Minimum.
Ja, ja, man kann auch mal dazu sagen, wir haben das auch eine Zeit lang, ganz am also vor ein paar Jahren, das ist schon ein bisschen her, aber als es mit der wilden Fragerunde losging, haben wir das auch so gemacht. Und wir haben es dann extra deshalb ja quasi abgeändert, weil es dann teilweise wirklich so war, dass man eine Minute erstmal Stille hatte, weil man möchte ja jetzt nicht einfach irgendeinen Quatsch sagen, sondern möchte auch ein bisschen was sagen, was auch Sinn macht. Und diese Denkpause wollen wir euch einfach ersparen. So bekommt ihr direkt immer zack, zack, zack die schönen Antworten.
Und man bereut seine Antwort dann auch im Nachhinein manchmal. Weil ich sag mal so, oft ist es ja so, das Erste, was einem in den Kopf kommt, ist nicht gerade das, was man quasi als wahre Antwort verkaufen würde, wenn man Zeit hat, darüber nachzudenken.
Mhm. Und ich würde aber widersprechen, die Antworten kommen nicht unbedingt zack, 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 weil wir nehmen schon einige Zeit auf und sind immer noch bei der ersten Frage. Und was wir uns selber aber damit ersparen ist, ich finde in dem Moment, wo einem so eine Frage gestellt wird, wir sind nicht in, sonst hat man so einen Prüfungsdruck nachher. Ja, man muss, also, ja, für uns ist das richtig unangenehm.
Du kriegst eine Frage. Genau, die Aufnahme war viel stressiger.
Ja, shit. Und das wollen wir nicht.
Ja. Aber bei kuriosen Filmfakten werdet ihr de facto auch immer geprüft. Und wir bei Top 5 Quiz werden.
Und das ist hart. Das ist Arbeit.
Das ist hart. Aber ich finde Christoph Waltz tatsächlich eine sehr gute Antwort. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen, weil ich dachte, okay, der spielt ja schon super verschiedene Rollen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, so verschieden sind die tatsächlich nicht. Also ich finde das eine gute Antwort. Gefällt mir.
Dankeschön.
Ich habe eine Antwort, die euch, glaube ich, ein bisschen überraschen wird. Und zwar Vin Diesel. Und ja, Marcel.
Ich hatte auch tatsächlich über Vin Diesel nachgedacht, von daher kann ich den Pick tatsächlich verstehen, ja.
Warum hast du ihn nicht genommen?
Weil ich mir nicht sicher war,
ob der Talent
wie viel Potenzial er wirklich hat.
Das ist nämlich das Überraschende bei Vin Diesel. Ich musste nämlich auch richtig in meinem Gehirn kramen. Aber zum einen, was so mich überhaupt erst auf die Idee gebracht habe, ich mag den Film Pitch Black sehr gerne, also den ersten der Riddick-Filme. Mhm. Und ich finde, der ist primär so stark, weil Vin Diesel so charismatisch ist als der Killer halt, als Riddick halt. Und das ist schon ein bisschen Slide-Off von dem Fast Furious-Charakter. Aber es gibt einen Film namens Find Me Guilty von 2006. Mhm. Und den müsst ihr euch mal anschauen. Denn Vin Diesel kann schauspielern. Und der kann auch gut schauspielern, wenn der will. Ich vermute halt nur, dass der halt sehr früh diesen Typecast bekommen hat und damit halt Asche ohne Ende nach Hause fährt und deswegen nie einen Grund hatte, wieder aus dieser Linie rauszugehen. Aber Vin Diesel ist oder war zumindest ein guter Schauspieler, wenn er die Gelegenheit dazu bekommen hat und Bock darauf hatte. Und deswegen, Vin Diesel hat erstaunlich viel Talent und Varianz, spielt aber immer nur die gleichen Rollen. Deswegen fand ich das.
Ja, also wie gesagt, den Pick hatte ich auch auf dem Schirm, aber ich kannte jetzt halt den Film nicht. Und deswegen war genau das nämlich mein Problem, dass ich dachte, kann der denn wirklich, wenn er will, besser? Aber es ist natürlich spannend, wenn du sagst, ja.
Ich habe auch über Dwayne The Rock Johnson nachgedacht.
Mhm. Diese Action-Stars an sich,
ja. Da gibt es ein paar. Genau, und da würde ich würde den eigentlich auch gerne mal im Drama sehen und dann mal schauen, was er denn wirklich kann, wenn er sich richtig reinhängt. Und nicht diesen Sunny Boy, gute Laune, positiven Rock-Charakter spielt. Aber das ist fast nicht vorstellbar, weil der so auch wegen seiner Physis und so weiter, du siehst immer nur The Rock, glaube ich.
Ja. Jason Momoa, auch so ein bisschen.
Ja.
Ein bisschen
Typecast hat er auf jeden Fall. So Duncan Idaho ist ja immerhin schon so ein bisschen ernsthafter, aber ist auch der hotte Kämpferboy. Also, ja.
Der sympathische Hotte, ja.
Ja. Gut. Schnell abgehakt, die erste Frage.
Ja, genau. Das ging ja ruckzuck. Ich glaube, die zweite geht aber wahrscheinlich etwas schneller, also beziehungsweise meine erste. Und zwar wollte ich von euch wissen, welche Dokumentation sollte man denn eigentlich gesehen haben?
Ja, fand ich schwierig. Ich habe erst überlegt, was sind die coolsten Dokumentationen? Dann war ich so bei Planet Erde, weil ich einfach diese ganze Tierwelt immer richtig cool finde. Oder hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, The Beatles Get Back. Aber ich habe mich jetzt entschieden für was, was vielleicht auch noch nicht so viele gesehen haben. Also als kleiner Tipp, was sollte man gesehen haben? The World's Most Dangerous Show. Das ist die Amazon-Serie mit Yoko. Wo er einfach, sag ich mal, so ein bisschen über den Klimawandel quatscht, was man machen kann, was so klappt, Interviews führt. Und das Ganze ist, finde ich, sehr cool selbstkritisch gemacht und war sehr, sehr viel besser, als ich erwartet hatte. Deshalb finde ich das eine super kleine, coole Doku mit schönen Einblicken und hat immer eine geile Mischung aus, sag ich mal, ja, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit.
Ich muss sagen, ich verbinde Yoko halt immer direkt mit so Duell um die Welt und so weiter. Weiß, genau, geht das gar nicht in die Richtung? Also ist das gar nicht?
Es ist Yoko auf jeden Fall, aber es ist, nö, der ist einfach da als ehrlicher Mensch, würde ich sagen.
Interessant, das wusste ich gar nicht. Weil ich habe von der Show gehört oder von der Dokumentation und ich habe das direkt als sowas abgestempelt. Yoko und Klaas sind wieder irgendwo unterwegs und machen irgendwelchen crazy stuff.
Ist eine sehr gute Serie, fand ich.
Ah, nice. Dann muss ich da vielleicht auch mal einen Blick riskieren. Ich bin nämlich in die Bresche gesprungen, die du zuerst eingeschlagen hast, nämlich die unser Planet-Bresche. Ich finde nämlich, es gibt eine Dokumentation von David Attenborough selbst, die heißt Mein Leben auf unserem Planeten. Und ich finde, das ist so eine wunderschöne Doku, um einfach nochmal so sich vor Augen zu rufen, auf was für einem wunderschönen Planeten man lebt und nochmal seine Perspektive so zu erweitern. Natürlich ist da quasi passiv inbegriffen, die ganzen unser Planet und die Erde. Und da gibt es also eine ganze Reihe von die Meere und so weiter. Und ich finde einfach, um nochmal so die Connection zu dem wunderschönen Planeten, auf dem man lebt, so ein bisschen am Leben zu halten und zu wertschätzen, ja, finde ich die David Attenborough-Doku wunderbar.
Der Typ ist aber auch irgendwie so der perfekte Opi, ne? Also ja. ich finde den Typen ganz wundervoll.
Aber der ist auch die perfekte Figur dafür, das zu verkörpern, diese.
Also, ja, ja.
Weil er einfach schon seit Ewigkeiten die Stimme davon ist. Ja.
Finde ich sehr gut. Ich habe jetzt keinen Geheimtipp, aber ich habe mich ein bisschen auf die Unterhaltung eingestellt und die meisten werden es wahrscheinlich eh schon gesehen haben, aber ich habe einfach mal Tiger King genommen.
Nice.
Weil ich mir dachte, ganz ehrlich, das muss man eigentlich wirklich mal gesehen haben, weil das ist ja, als hätte jemand ein Drehbuch geschrieben für America und es ist aber einfach real. Es ist halt eben kein geschriebenes Drehbuch, sondern es ist halt wirklich einfach eine Dokumentation über somit das Skurrilste, was ich jemals gesehen habe, mit Story-Arc, mit dramatischen Wendepunkten. Also fantastisch unterhaltsam einfach nur. Wer es noch nicht gesehen hat, ich kann nur sagen, der Hype war nicht ohne Grund da. Also es ist wirklich sehenswert, finde ich. Eben weil es so einfach diesen unterhaltsamen und man so oft denkt man sich so, nein, das kann nicht sein. Aber doch. Einfach doch. Und deswegen, ja, wie gesagt, ist so ein bisschen aufgewärmter Brei, weil es gab ja da eine Zeit, wo das auch so ziemlich groß, sag ich mal, in den Medien war. Aber vielleicht ist es doch an dem einen oder anderen vorbeigegangen und dem kann ich es auf jeden Fall empfehlen, nachzuholen.
Aber so einen Monat lang war das in aller Munde wirklich. Also das hatte jeder gesehen irgendwie und dann über Tiger King geredet. Wie hieß der nochmal, der Typ? Joe Fantastic? Joe Exotic?
Exotic, glaube ich. Irgendwas mit Exotic? Oder Avery? Nee.
Ich fand aber sie viel, viel schlimmer. Aber.
Ja, ja. Das war ja. Ah, Gott, mir fallen die Namen. Ich habe das auch komplett wieder verdrängt, bis du es gerade gesagt hast. Aber ich glaube, er hieß Joe Exotic.
Ja, das kann sein.
Ist so, dass. Ich werd den richtigen Namen einblenden.
Naja.
So. Ist übrigens auch immer eine sehr demütigende Erfahrung, wenn man sich selbst korrigieren muss im Edit. Muss ich bei der letzten Folge hier und da. Und dann immer so, nein, Niklas, du hast Quatsch.
Du kannst ja noch so ein Voice-Over dann einsprechen.
Das habe ich sogar einmal gemacht in einer Podcast-Folge. Ja, ich weiß noch nicht mehr gerade, wo das war.
Ich find's geil, wenn du mit so einer ganz tiefen Stimme dann kommst. Nein, Niklas, das war falsch. Es ist.
Oder ich rede einfach, also ich schneide das Audio weg von mir und rede dann einfach über so zu meinen Lippen quasi.
Aber so richtig schlecht dann.
So richtig schlecht, ja.
Aber da sammelst du schon mal Material fürs nächste Behind the Scenes für Folge 300.
Für das nächste vor allen Dingen.
Das dauert nicht mehr lang.
Ja. So,
Tobi. Wir rattern hier durch. Aber jetzt kommt immerhin, glaube ich, eine leichte Frage. Was ist die eine schnell zu beantwortende Frage. Was ist die perfekte Länge für einen Kinofilm?
Ja, finde ich überhaupt nicht so einfach zu beantworten. Also ich habe jetzt hier eine Zahl hingeschrieben tatsächlich, weil ich denke, dass wir uns einig sind, dass der Film so lange sein muss, wie er lange sein muss, um ein guter Film zu sein. Aber wenn ich jetzt abends mir einen Film angucken will und ich habe jetzt die Zeit hingeschrieben, die ich ideal finde, damit es mich nicht abschreckt und nicht damit ich denke, es ist ein Kurzfilm oder sowas. Mhm. 100 Minuten. Mhm. 100 Minuten ist für mich so, also so zwischen 90 und 100 oder sowas. Das ist dann so, denke ich, für mich, das ist eine ideale Länge. Auch gerade so für die Filmart, die ich sehr gerne habe, so Thriller-mäßig oder sowas. Das liebe ich am meisten. Bei Fantasy-Filmen, wenn die gut sind, gib mir so viel du kannst. Also als kleine Ergänzung noch dazu.
Also ich verstehe deine Herangehensweise. Ich habe mich ein bisschen mehr fokussiert auf dieses Ding Kinofilm. Also ich habe mir wirklich gedacht, okay, ich gehe ins Kino und möchte da einen Film sehen. Was ist da für mich die perfekte Länge? Und deswegen bin ich etwas länger unterwegs, weil ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt schon extra ins Kino gehe, sind 90 Minuten echt schnell rum. Und bei so diesen 3-Stunden-Filmen ist immer das Problem, dass die dann auch oft ein bisschen langatmig werden. Also irgendwas dazwischen. Und ich sitze aber dann schon, wenn mich der Film unterhält, und das war zuletzt dann schon noch häufiger der Fall, schon auch gerne so etwas über 2 Stunden im Kino, weil das unterhält mich ja gut. Und deswegen bin ich gelandet bei 130 Minuten.
Ach, interessant, dass wir da wirklich eine halbe Stunde auseinanderliegen.
Ja, also es ist schon ein großer Faktor. Aber wie gesagt, ich finde halt, wenn im Kino so ein Film nach 100 Minuten vorbei ist, dann bin ich fast ein bisschen traurig. Und ich finde so. Ja, aber
es kommt halt so krass auf den Film an.
Natürlich, das ist halt so, also das ist keine Frage. Aber ich sag mal, es gibt auch gute Thriller, die wahrscheinlich 2 Stunden haben oder ein bisschen mehr. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie lang Prisoners oder sowas ist. Müsste ich jetzt tatsächlich nachschauen.
Ja, ich glaube, der ist ungefähr 2 Stunden lang.
Aber ich denke auch nicht, dass der so kurz ist. Und dann denke ich mir, so 130 Minuten, wie gesagt, so ein bisschen über 2 Stunden, weil das lohnt sich dann auch richtig.
Aber da habe ich direkt ein Gegenbeispiel, sag ich mal. Ich habe letztens Reptile geguckt mit Benicio del Toro als Detective und Justin Timberlake als einen der Verdächtigen. Und der dauert 2 Stunden und 10 Minuten. Und ich habe irgendwann, also das war bei Netflix, dann irgendwann so auf den Bildschirm geklickt. Ich dachte, wieso geht der denn immer noch? Und gucke, und es war immer noch 1 Stunde. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, Leute. Warum ist dieser Film über 2 Stunden lang? Weil das so ein typischer Film war, der einfach 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu lang ist. Definitiv. Und
ja. Dann ist es der Film.
Ja, ja, aber es ist ja immer
Der Film. Genau, genau. Deswegen, ich will dir sogar zustimmen, weil bei Reptile hatte ich dasselbe nämlich auch. Da saß ich mich auch, ich habe den nämlich auch gesehen, habe dann auch zwischendurch mal so geschaut, dachte mir so, okay, noch eine halbe Stunde, wo holen sie die jetzt eigentlich noch her? aber wir gehen ja aus von allen Filmen, es ist ja sehr allgemein gehalten. Und grundsätzlich würde ich sagen, so eine Zeit, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, es ist ein guter Film, der mich unterhält, ich habe auch Lust auf den Film und ich gehe dafür ins Kino. Und dann sage ich, dann will ich auch ein bisschen genießen können.
Futter haben.
Genau, ein bisschen Futter haben, ja.
Ah, schön. Also 100 Minuten und 130 Minuten, beides gute Antworten, aber die richtige Antwort liegt natürlich genau in der Mitte. Ich habe tatsächlich 115 Minuten aufgeschrieben. Ich habe einfach 2 Stunden genommen und gedacht, ach komm, 5 Minuten weniger kann es ruhig sein. Ungefähr die gleichen Argumentationen. Zu lang schreckt einfach ab, zu lang, dann muss man irgendwann auf Toilette. In unter 2 Stunden kriegt man sein Getränk super weg. Also 115 Minuten ist einfach meine Antwort.
Aber wir sind uns einig, dass viele Filme auch davon kranken, dass sie zu lang sind, ne?
Ja, also das momentan auf jeden Fall.
Ja. So unnötig zu lang sind, wirklich.
Ja.
Also ich könnte mich auf den Kompromiss mit 115 schon einigen, so ist es jetzt nicht.
Ja, ja, ist ja auch so eine bisschen Spaßfrage. Aber ich muss sagen, ich hatte zum Beispiel vorgestern, glaube ich, wieder die typische Situation irgendwie abends 21 Uhr oder sowas und ich wollte noch einen Film gucken und dann guckst du dir halt die Längen von den Filmen an. Und da gehe ich nicht über 2 Stunden. Da, wenn ich weiß, okay, irgendwie jetzt, keine Ahnung, will irgendwie so vor 12 im Bett sein oder sowas, dann gucke ich mir keinen 2,5-Stunden-Film mehr an oder sowas.
Dann ist aber der Fehler natürlich, dass du erst um 9 Uhr anfängst, Niklas. 20.15 Uhr, so Primetime. Und dann 2 Stunden 10.
Da gab es äußere Umstände, die das verhindert haben. Aber ja, ist natürlich richtig.
Und deshalb war ja extra Kinofilm.
Genau. Ich habe mir ein bisschen vorgenommen, heute Abend das Boot zu gucken.
Ah ja. Das hast du dir ein bisschen vorgenommen?
Ein bisschen vorgenommen, weil ich gerne davon noch zurücktreten will, wenn die Situation kommt, dass ich da vor dem Fernseher stehe und da steht 3 Stunden auf dem Bildschirm, ja, dann will ich doch die Option haben, Nein zu sagen, ohne hier lügen zu müssen. Deswegen habe ich es mir ein bisschen vorgenommen.
Find ich dachte, ich die Option haben, falls du irgendwie die Portale aufmachst und dann scrollst du so durch und dann kommt auf einmal Fight Club.
Nein.
Tatsächlich, Ich will nicht zu weit abschweichen, lass mal weitergehen. In der
Frage. Ja,
okay. Sonst wird das so ein reiner Lava-Podcast.
Das ist eine wilde Frage.
Lava.
Ja, gut, dann frage ich kurz.
Aber nur ganz kurz.
Kennt ihr den Film Der Tag des Falken auf Englisch Lady Hawk?
Nee.
Ist aus den 80ern. Nee. Mit Rutger Hauer in der Hauptrolle, wo der sich nachts in einen Wolf verwandelt und der hat so einen Falken dabei und der Falke verwandelt sich am Tag in eine Frau. Oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau.
Sehr interessant.
Das ist so ein Fantasy-Film, den hatte ich 20 Jahre nicht mehr im Kopf oder sowas. Und ich habe den als Kind gesehen und fand den super cool. Und jetzt habe ich den bei einer der Fragen, habe ich irgendwelche Listen durchgeguckt, keine Ahnung. Und da stand auf einmal Der Tag des Falken. Und ich dachte, fuck, den kenne ich doch. Und dann so ein bisschen reingeguckt, dachte, krass. Musste die anderen beiden mal fragen, ob die den Film kennen. Weil ich habe den komplett vergessen, aber das ist auch so ein Kandidat, den gucke ich mir vielleicht heute Abend noch an, weil den habe ich ewig nicht gesehen und da habe ich richtig Bock drauf.
Ganz schön was vor dir noch heute.
Ja, ich habe immer große Pläne, was war's. Vielleicht kennt ihr den da draußen. Ich bin auch noch dran.
Ganz schön stressig heute.
Ja gut, jetzt habe ich wieder eine Frage, über die ihr euch anscheinend aufgeregt habt. Welche Kleinigkeit hat euch schon mal bei einem Film oder einer Serie, welche Kleinigkeit hat euch schon mal einen Film oder eine Serie komplett versaut?
Ja, mein großes Problem dabei war, dass wenn ich eine Serie oder einen Film wirklich gut finde, dann versaut mir eine Kleinigkeit nicht das komplette Ding. Das heißt, meistens ist es dann eine Kombination aus verschiedenen Sachen oder ein wirklich richtig großer Faktor, wo ich sage, okay, ja, das geht halt gar nicht. Mhm. Von daher habe ich jetzt sowas, mit dem ich so halb zufrieden bin, weil es gibt einen Film, den ich liebe, den ich fantastisch finde, wo es aber eine Kleinigkeit gibt, die mich direkt nach dem Kino schon gestört hat und auch immer noch jedes Mal stört, wenn ich diesen Film sehe, und zwar bei Interstellar, das Ende. Dieser Film ist, finde ich, wirklich einwandfrei. Wir haben ja auch das Ranken und Zanken gemacht, ne? Wo wir auch alle gemeinsam gesagt haben, ja, ist Meisterwerk, meine ich, ne? Haben wir es sogar eingestuft.
Ich glaube nicht. Ich wollte es auf jeden Fall, aber.
Und ich glaube, nicht, ich auch. Ich glaube, ich war auf deiner Seite. Ja? Aber das Problem ist wirklich diese letzte Szene, wo er quasi aus dieser, ich nenne es mal vierten Dimension, wieder ins Universum zurückploppt. Und ich verstehe es vom Story, also Spoiler, ist jetzt eh schon zu spät, aber ich verstehe es vom Story-Arc her, dass sie sagen, okay, sie wollen diese Vater-Tochter-Geschichte zu Ende erzählen. Und das funktioniert halt über. Ja, darüber, dass er sie dann halt nochmal sieht. Aber es macht für mich einfach keinen Sinn. Und so viel ist da ja physikalisch irgendwie versucht worden, möglichst, ja, ich sag mal, wahrheitsgetreu darzustellen. So gut es halt geht. Aber dieses Ding habe ich einfach, ich habe es auch immer noch nicht verstanden, warum das passiert. Er ploppt einfach aus dieser Dimension wieder raus und landet halt genau in diesem Raumschiff oder direkt davor und wird dann von denen eingesammelt oder so. Aber er landet halt genau an dem Punkt im Universum, wo er landen muss. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so funktioniert. Und das wirkte für mich so ein bisschen erzwungen. So dieses, okay, wir müssen die jetzt aber nochmal zusammenführen, damit wir noch diese Szene haben, wo wir sie als alte Frau haben und ihn, er ist quasi gar nicht wirklich älter geworden. Aber es hat für mich einfach dann nicht zur ja, versteht ihr, was ich meine?
Ich verstehe es komplett.
Ja, und das ist halt was, das hat mir nicht den ganzen Film versaut, aber es war wirklich auch nach dem Kino so ein kleiner Wehmutstropfen, muss ich sagen.
Mhm. Kann ich sehr gut verstehen. Hat mich auch ein bisschen gestört. Ich wüsste nicht, wie man es besser macht. Aber wenn ich nur überlege, wo er das Video von seiner Tochter guckt, wo sie schon ein bisschen älter ist, wie viel Punch da drin ist, dann finde ich diese Endszene auch vergleichsweise ein bisschen laff leider. Und ich finde es auch, ich weiß auch nicht genau, ich glaube, er wird da rausgeploppt. Also das ist, glaube ich, irgendwie so ein von irgendwelchen Wesen wird das so initiiert. Deshalb ist das so ein bisschen konstruiert, vermute ich mal. Aber hat mich auch immer ein bisschen gestört. Ich hatte auch so ein bisschen das Problem, wenn ein Film oder eine Serie versaut wird, dann ist es ja schon keine, kann es ja schon keine Kleinigkeit mehr sein.
Ja, stimmt.
Und bin am Ende mit einem eigentlich ganz soliden Film gegangen, der auch übrigens etwas zu lang ist oder durchaus zu lang, und zwar mit House of Gucci. Und dann einfach, ich nenne Jared Leto jetzt einmal einfach eine Kleinigkeit, aber ich finde ihn so furchtbar. dieses überspitzt Unlustige, wie er diese Rolle interpretiert da und einfach so sein Ding durchzieht, das passt, kompletter Fremdkörper, und es hat mir den Film tatsächlich versaut. Also ich finde House of Gucci irgendwie schlecht, weil ich immer nur fast an ihn denke und denke, wie lächerlich das ist, und habe den ganzen Rest vergessen. Deshalb ist das einfach meine kurze Antwort.
Ja, auch nicht verkehrt. Ich fand den einfach langweilig, House of Gucci, das weiß ich noch. Haben wir zusammen gesehen, oder?
Mhm.
Ja. Ja, ich habe so eine allgemeine Antwort tatsächlich, nämlich Zähne. Und zwar ist es so, ich habe es pass auf, folgendes. Ich gucke sehr gerne Filme aus anderen zeitlichen Epochen. Also irgendwelche Kostümfilme aus dem 16. Jahrhundert oder sowas, oder halt Filme im Mittelalter oder in der Antike und so weiter. Und eine Kleinigkeit, die mir das regelmäßig zumindest so in die Suppe spuckt, ist, wenn die Leute diesen perfekten weißen Zähne haben, wo du genau weißt, irgendein Hollywood-Zahnarzt hat denen da die perfekten Blender verpasst, und dann lächeln die da als irgendwie Bauer im 13. Jahrhundert oder sowas in die Kamera, und du siehst, der hat bessere Zähne als ich, die sind weißer und ideal gepflegt. Okay, ja, mag jetzt auch nicht für mich sprechen, aber aber das ist eine Kleinigkeit, die dann doch relativ häufig aufkommt, die mir regelmäßig so das, also die quasi, wie sagt man, wenn man in den Film eintauchen will, die
Immersion?
Ja. Immersion, genau, zerstört. Weil ich dann denke, ja, das passt nicht rein. Und das ist ein Fremdkörper jetzt auf einmal. Und jetzt weiß ich, dass du ein Schauspieler bist. Und das ist eine Kleinigkeit, die mir das halt versauen kann.
Verstehe ich.
Würde man so komplett wahrheitsgetreu es relativ zahnlos gestalten zum Teil,
ja,
würde man wahrscheinlich nicht mehr so gut bandeln, weil man irgendwie denkt, ui.
Aber pass auf.
Also so ein bisschen.
Wo das richtig gut gemacht wurde, ist zum Beispiel bei Fluch der Karibik. Bei Fluch der Karibik, müsst ihr euch nochmal angucken, habe ich nämlich extra jetzt gemacht für die Folge, die Piraten haben richtig räudige Szene. Auch
Jack Sparrow. Stimmt, ja.
Und
das
stimmt, ja. Und was ja logisch ist, ist, dass hier Elizabeth Swann, also die, die hat gute Szene, also so okay Szene, aber jetzt auch nicht diese riesen blendend weißen.
Ja.
Und dann denkst du so, ja, das passt rein, das reißt mich nicht raus. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das irgendwie was Fremdkörpermäßiges sein könnte. Aber gerade bei Serien, die irgendwie historisch spielen oder sowas, hast du das häufiger, dass halt auf sowas nicht geachtet werden konnte, einfach weil vielleicht kein Budget mehr da war oder sowas, oder das einfach keine Relevanz hat. Ich glaube, ich hatte es jetzt auch letztens bei Shogun, dass da der Hauptdarsteller wieder so ein super gepflegtes Gebiss hatte, wo ich dachte so, ja, Kollegen, glaube ich nicht. Der war gerade 2 Monate auf See.
Weißt du, was mich stört an deiner Antwort, Niklas? Dass ich ab jetzt darauf achten werde.
Ja, ja.
Bisher hat es mich nie gestört. Und ab jetzt werde ich wahrscheinlich jedes Mal diese weißen Blender-Szene sehen und mir denken, der Niklas.
Ja, das, ja.
Aber das ist wahrscheinlich auch immer bei den, die guten Charaktere haben ja tendenziell eher dann immer die weißen, gepflegten Zähne. Und ich glaube, wenn man in die Richtung der Bösen eher geht, dann macht man ja, oder gerade Disney ist da immer gut drin, dass die dann schlechte Zähne machen, irgendwie so eine Hakennase. Also die Hexen werden ja auch mal so dargestellt. Also ich glaube, das ist auch so ein kleines Instrument, um jemanden sympathisch, weniger sympathisch wirken zu lassen. Und so einen kompletten Protagonisten, der jetzt, also nachher keine Zähne mehr hätte, da hätte ich dann auch meine Schwierigkeiten mit. Aber das ist diese kompletten
Das stimmt. Also man muss da schon, ich verstehe das, dass man da so einen Spot treffen muss, dass du den nicht komplett unattraktiv machen kannst, die Protagonisten. Aber halt so, dass man zumindest nicht rausgerissen wird aus dem Film.
Ja, finde ich eine gute Antwort. Ich glaube insgesamt, die Idee, so ein bisschen nicht einen Film rauszusuchen, sondern so eine Gegebenheit, das ist gar nicht verkehrt. Da gibt es wahrscheinlich noch ein paar gute Antworten.
Wahrscheinlich noch mehr, ja.
Ja, wir hatten ja schon ein paar Mal, oder wir hatten auf jeden Fall mal die Frage, so, was gibt es an so quasi kleinen Sachen, die häufig in Filmen vorkommen, die einen stören, zum Beispiel, dass sich niemand verabschiedet bei Telefonaten oder dass beim Frühstück nie was gegessen wird und solche Dinge.
Ja,
ja, da passt das irgendwie auch so ein bisschen rein.
Mhm.
Aber ich würde euch mal eine neue Frage stellen. Und zwar wollte ich von euch wissen, welcher Film euch denn zuletzt emotional berührt hat.
Mit der Frage hast du es mir angenehm leicht gemacht, weil das einer der letzten Filme ist, die ich geguckt habe, die wir geguckt haben, den wir geguckt haben, und zwar One Life mit Anthony Hopkins, wo der Sir Nicholas Winton spielt, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, wo er so relativ fast 700 jüdische Kinder aus der Tschechoslowakei gerettet hat. Und der Film ist natürlich wirklich einfach nur prädestiniert dafür, auf diese Tränendrüse zu drücken, aber das schafft er halt auch einfach. Da gibt es so ein paar Szenen und gerade so zum Ende hin, da, wo der ganze Film halt auch drauf hinausläuft, da macht er das perfekt und da funktioniert's und da war ich wirklich gerührt, ja. Deshalb One Life, auch ein empfehlenswerter Film, der ist, also wenn man sich den Trailer anguckt, der gibt einem genau das, was er verspricht und kann man machen.
Lustigerweise würde ich dann einfach einen Film davor gehen, den wir zusammen geguckt haben, nämlich bevor wir One Life zusammen geguckt haben, haben wir Zone of Interest zusammen geguckt und der hat mich auch emotional berührt, aber in die Art und Weise, dass ich wir wirklich aus dem Kino rauskamen und du musst den halt erstmal verdauen und das einfach so dieses nicht zu Tränen gerührt oder sowas, sondern einfach emotional gestört, so im Sinne von, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin und in mir war jetzt was verknotet, was ich dann erstmal so langsam abarbeiten musste. Und es hat auch tatsächlich 1-2 Tage gedauert, bis ich das wieder komplett aus dem System hatte.
Also komplett aus dem System habe ich den immer noch nicht.
Ja,
ein bisschen, da ist er noch verknotet.
Ja. Ja, also wenn ich so in den Bereich Kinofilm gehen würde, müsste ich tatsächlich ein bisschen weiter zurück. Und da wäre es bei mir wahrscheinlich The Sun. Den ich zwar nicht ganz so stark fand wie The Father, aber der mich trotzdem durchaus erwischt hat, würde ich mal sagen. Wenn ich aber einfach an Filme denke, die ich zuletzt gesehen habe, also jetzt unabhängig von Erscheinungsjahr, dann wäre es 12 Years a Slave. Den habe ich nämlich letztens nochmal gesehen. Und da ist einfach vor allen Dingen das Ende. Das Ende killt mich jedes Mal. Ich kann natürlich nur das Ende anschauen auf YouTube und es packt mich komplett wieder. Weil einfach diese Szene, wie er seine Familie wieder sieht, Spoiler Alert, aber es ist halt hier immer mit Spoilern. Aber ich denke mal, bei so Filmen, die ein bisschen schon länger her sind, finde ich es immer nicht so dramatisch. Wenn er auf jeden Fall am Ende seine Familie wieder sieht und das Erste, was er macht, ist einfach, sich zu entschuldigen. So nach 12 Jahren völliger Pein und das Härteste, was man sich nur vorstellen kann, ist das Erste, was er macht, er sieht seine Familie wieder und entschuldigt sich für etwas, für das er überhaupt nichts kann. Und das killt mich jedes Mal. Also von daher haben sie gut gemacht. Hat er auch gut gemacht. Der, Achtung, jetzt können wieder Leute mich in den Kommentaren verbessern. Chiwetel Ejiofor.
Oh, möglich.
Ja, kein schlechter Versuch.
Ja. danke.
Ich hätte es gar nicht erst versucht.
Habt ihr, ich habe vor nicht allzu langer Zeit, also ist jetzt doch schon 2 Jahre her, glaube ich, aber zum ersten Mal die letzten Glühwürmchen gesehen. Und ich habe jetzt, als ich über die Frage nachgedacht habe, habe ich über den Film nachgedacht, den habe ich halt nicht zuletzt gesehen, aber der ist in meinem Gedanken aufgeploppt, weil als ich über den Film nochmal nachgedacht habe, Grave of the Fireflies heißt er auf Englisch, habe ich Gänsehaut am ganzen Körper bekommen, weil ich den so emotional zerstörend fand, wirklich. Also das ist einer der emotional mitnehmendsten Filme, die ich krieg gerade wieder Gänsehaut, weil ich den so fies gut fand, im Sinne von, dass, wie emotional ich den fand. Kein Film, den ich zuletzt gesehen habe, aber das ist so einer meiner all-time emotional mitnehmenden Filme.
Kann ich unterschreiben.
Ich habe jetzt...
Sorry, ich wollte das nur bestärken, weil ich glaube, das ist ein Film, den nämlich so viele Leute gar nicht kennen. Und ich würde dir da absolut recht geben, Niklas. Also, ging mir genauso.
Und genau da spiele ich drauf an. Ich habe jetzt von dir Find Me Guilty, die letzten Glühwürmchen und Lady Hawk. In welcher Reihenfolge soll ich die gucken?
Also guck auf jeden Fall die letzten Glühwürmchen zuletzt, weil danach guckst du erstmal nichts anderes, glaube ich. Also das ist erstmal so, dann musst du erstmal verdauen. Und die anderen beiden sind, glaube ich, also das ist ein Fantasy-Film, das andere ist ein Prozessfilm, Gerichtsfilm. Die sind, glaube ich, leicht verdaulich.
Okay, nehme ich so mit.
Gestalten wir gerade deinen Abend auch?
So. Mein Abend vielleicht.
Okay.
meine nächste Frage, ich bin dran, oder?
Ja.
Ja. Und zwar ist meine Frage, welche Filmfigur fandet ihr früher so richtig, richtig cool? Die ihr vielleicht heute nicht mehr ganz so cool findet.
Ja. Du hast eben hier was auf meinem Bildschirm gesehen, wo du dachtest, das wäre ein Spoiler für eine andere Frage.
Ah, ja.
Ich fand als Kind... Es gab den Film mit Kevin Costner, Robin Hood, der König der Diebe. Fand ich als Kind ultra, ultra cool. Oder als irgendwie 10-Jähriger oder sowas. Und deswegen war ich auch ein riesen Robin Hood-Fan. Einfach als Figur. Ich mochte die Tiervariante davon, wo der Fuchs ist und so weiter. Aber auch gerade den Kevin Costner-Film, wo Alan Rickman den Sheriff von Nottingham spielt übrigens. Der Film ist nicht so gut. Ich habe den dann nochmal gesehen. Ich fand den dann eher so, kann man gucken, aber es ist eher so okay. Aber ja, Robin Hood fand ich, wie wahrscheinlich super viele junge Kerle, so super cool. Und ich dachte, so mit seinen Freunden im Wald in so einem Vagabunden-Camp zu leben und ordentlich Bogen zu schießen, das ist der Shit. Also, ja, das war so eine meiner Filmfiguren aus der Kindheit.
Bist du in den Bogenschießverein eingetreten?
Ich habe in meinem Leben noch nie einen Bogen geschossen. Würde ich aber gerne mal machen. Nee, ich war nicht dabei, als ihr Bogenschießen wart.
Okay. Dann machen wir das mal. Nächstes Geburtstagsgeschenk steht.
Ja. Ich bin vom Alter her, glaube ich, etwas später gegangen, weil die Frage war einfach nur früher, war ja relativ offen, sage ich mal.
Ja, war sehr offen, ja.
Also bei mir war es eher so, würde ich sagen, so das frühe Jugendalter, vielleicht so, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, so 12, 13 vielleicht. Und Brian O'Connor, sprich Paul Walker in Fast and Furious.
Ah.
Oh. Den fand ich schon richtig, richtig cool. Also da muss ich sagen, ja, ich fand die Filme halt auch einfach richtig cool früher. Und ich finde auch, die ersten drei Teile sind nach wie vor auch einfach gute, ja, sind irgendwie Klassiker, genau. Gute Autorennfilme, aber irgendwie dann trotzdem noch mit ein bisschen Storyline und mit ein bisschen, klar, nicht so super deep, aber ich fand den auf jeden Fall früher extrem cool. Und deswegen kam mir der sofort in den Sinn, als ich die Frage gelesen habe.
Fand ich auch extrem cool. Also wirklich, ja. Ich habe was wir eben schon mal sogar angeteasert haben. Ich war auch so 13, als der rauskam, und es ist Riddick. Mit Vin Diesel, ja. Ich hatte zuerst Riddick gesehen, danach irgendwann erst Pitch Black, und Riddick fand ich einfach mega cool. Ich meine, der Film ist auch einfach nur darauf gemacht, dass Vin Diesel da einfach obercool ist und eigentlich schon viel zu cool, und wenn man sich's heute anguckt, ist es schon sehr dämlich. Aber früher als junger Jugendlicher war das natürlich der absolut coolste Dude ever.
Vor allem mit den Augen.
Mit den Augen,
die Augen,
der coolen Brille. Und es gibt so viele Szenen, die ich einfach immer, konnte ich mir unendlich oft angucken.
Ja, interessant, ja. Ja. Was, bin ich schon wieder dran?
Nee. Doch, ich glaube schon.
Ehrlich?
Mhm. Ja, unsere Fragen gehen etwas schneller als deine, Niklas.
Ja, aber die jetzt ist doch noch relativ kompakt, oder?
Ah.
Ich wollte nämlich wissen, welcher Schauspieler bzw. welche Schauspielerin, die immer nur in Nebenrollen zu sehen ist, verdient mal eine Hauptrolle?
Ja, für dir vielleicht leicht. Ich fand die überhaupt gar nicht leicht, weil ich auch erstmal Schauspieler überlegen musste, die tatsächlich für mich immer nur in Nebenrollen zu sehen sind. Weil viele, die mir dann in den Kopf so als erstes kamen, die hatten dann doch halt doch schon mal irgendwie Hauptrollen hier und da. Und deswegen fand ich das sehr schwer. Ich habe mich jetzt am Ende für jemanden entschieden, wo ich es zumindest bei den letzten 10 Jahren weiß, dass er da keine wirklich großen Hauptrollen hatte, sondern immer größere Nebenrollen, aber immer Nebenrollen. Der Mann ist schon sehr lange im Geschäft, deswegen kann es sehr gut sein, dass er in den 80er und 90er Jahren durchaus auch Hauptrollen hatte, weil er hat eine ewig lange Filmografie. Aber das konnte ich jetzt nicht alles nachschauen. Aber in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall nicht. Und zwar habe ich mich entschieden, langer Aufbau, für Jonathan Banks, sprich Mike Ehrmantraut aus Breaking Bad.
Ah.
Der nämlich, wie gesagt, bei Breaking Bad, aber auch bei Better Call Saul und auch bei teilweise Filmen, wo er mitgespielt hat. Der hat nämlich durchaus auch beim einen oder anderen Film mitgespielt in den letzten 10 Jahren. Aber nie den Hauptcharakter. Und ich meine, das ist einer der beliebtesten Charaktere aus beiden Breaking Bad-Serien. Und der Mann kann auf jeden Fall auch schauspielen. Ich wäre halt mal daran interessiert, ob er, also was er noch so kann. Weil den Mike Ehrmantraut, das passt halt irgendwie so wie die Faust aufs Auge. Würde ihn da auch gerne mal in einer anderen Rolle sehen. Aber ihn so als Hauptcharakter von der Serie, so ein bisschen in Richtung, wie heißt nochmal der Film mit Clint Eastwood, wo er so krass rassistisch ist.
Mit dem Auto das. Oder?
Ja,
mit dem Ford Mustang.
Gran Torino, genau. Genau, also in so einer Art Film irgendwie könnte ich mir ihn auch vorstellen. So, ja, aber ich würde ihn einfach gerne mal in einer Hauptrolle sehen.
Ich habe den, ehrlich gesagt, bis auf Breaking Bad auch so gar nicht auf dem Schirm. Also ich weiß gar nicht, ob ich andere Filme von ihm kenne. Das muss ich mir mal angucken. Ich fand die Frage übrigens auch sehr schwer. Gleiches, was Marcel gesagt hat. Und ich bin am Ende, habe ich jemanden, der hat schon mal irgendwo eine Hauptrolle gespielt, aber der ist nicht so, das sind nicht so bekannte Filme dann. Und zwar habe ich Ken Watanabe, den man sicherlich anders ausspricht. Das ist der aus Batman Begins, Last Samurai, Inception. Inception, da ist er dieser Obergeschäftsmann.
Ach, Ja.
Bei The Creator war er jetzt auch mit dabei. Ich finde den mega cool. Ich mag den immer, wenn der in den Rollen vorkommt. Und der hat auch irgendwo mal was gespielt, wo der in einer Hauptrolle ist, aber das sind nicht dann diese bekannten Filme. Und irgendwie sieht man den immer eher so ein bisschen nebenbei. Und ich glaube, den könnte ich mir gut vorstellen, dass der mal einfach, weiß ich nicht, irgendwo eine komplette Hauptrolle macht bei einem sehr bekannten Film.
Ja.
Und sonst hatte ich Ralph Fiennes.
Fiennes, echt?
Weil Fiennes noch so ein bisschen überlegt. Der ist, also bei James Bond, bei Harry Potter und sowas, Grand Budapest Hotel, The Menu, ist er auch so ein bisschen nebenbei immer.
Der Vorleser, da hat er, glaube ich, eine Hauptrolle.
Ich glaube, er hat auch Hauptrollen, ja. Ich fand die Frage halt, wie gesagt, schwer, weil man irgendwann immer wieder Filme gefunden hat, wo er dann doch ist.
Ich glaube auch, meine Antwort hat auch irgendwann mal eine Hauptrolle gespielt, aber keine, wo man jetzt direkt denkt, ach ja, das war seine Hauptrolle in dem Film. Und ich habe nämlich Ian McShane. Und Ian McShane ist der Hotelmanager aus John Wick.
Ah,
ja. Ja, ist auch in vielen anderen Serien zu sehen.
Bei Deadwood,
bei Game of Thrones hat er auch einen Auftritt, bei American Gods sieht man ihn. Ja, aber das war's auch schon dazu.
Dann ist Marcel mit der nächsten Frage, ne?
Genau. Moment, muss ich hier nochmal kurz nachschauen. Das ist jetzt schon die dritte Frage, ne? Genau.
Du hattest den Übergang eigentlich perfekt vorbereitet. Dann warst du aber nicht mehr dran, leider.
Ja, das stimmt, ja. Und zwar war meine letzte Frage an euch. Nennt mir doch bitte eure Lieblingsfolge aus Breaking Bad.
Ja, übrigens fand ich es auch nicht leicht, weil man hätte einfach Breaking Bad nochmal komplett gucken müssen.
Ja.
Und ich hatte so kurz überlegt, ob ich nochmal so ein bisschen reinsteige, aber dann dachte ich so, irgendwie ganz so viel Zeit habe ich nicht. Es gibt ja diese paar Klassiker-besten Folgen, schon allein die letzte von der letzten Staffel, das ist, grenzt ja definitiv an Perfektion, aber ich habe mir jetzt eine andere rausgesucht, das ist Staffel 5, Folge 11, die heißt Geständnisse. Und um so ein ganz paar Dinge zu sagen, warum ich die cool finde oder was so Szenen sind, Walter erpresst da Hank mit so einem Video, wo der alles auf ihn abwälzt. Jesse soll eigentlich untertauchen. Dann gibt es noch so eine Wüstenszene, wo Walt und Jesse sind und die sich, wo es so sehr um die Beziehung von den beiden geht und Jesse da eigentlich mal so eine Antwort will, aber Walt umarmt den einfach nur und das finde ich eine ganz ikonisch coole Szene. Und dann soll Jesse untertauchen und entdeckt dann aber diese fehlende Rizin-Zigarette. Und das fand ich eine der coolsten Szenen, weil da wusste man, okay, dadurch, dass da jetzt diese kleine Kleinigkeit passiert ist, kommt nochmal ganz schön Fahrt auf. Und ich fand das sehr cool, weil damit klar war, dass dass Walt für den Tod von Brooke, glaube ich, verantwortlich war. Also von diesem kleinen Jungen. Finde ich eine super Folge. Hat mich damals sehr gecatcht.
Sehr gute Wahl. Ich weiß auch, das ist so eine ganz ikonische Szene, wo man eigentlich denkt, okay, jetzt könnte so dieses Happy End quasi kommen und dann kommt dieser kleine Punkt und der verändert einfach alles. So, das finde ich eine sehr, sehr gute Wahl.
Ging mir genauso wie dir, Tobi. Ich habe dann tatsächlich bei Netflix die Folgen geöffnet und nochmal so durchgeklickt, was in welcher Folge genau passiert ist. Und in der Staffel 5, da hättest du 7 Folgen nehmen können oder so. Also, die sind nur Banger. Und dann habe ich gedacht, ja, geh nochmal zurück in den Zeitraum, wo du noch nicht die ganze Story hattest, sondern wo du so richtig drin warst, wo Breaking Bad gerade am Höhepunkt war für dich. Und das war für mich das Ende der dritten Staffel, wo Jesse Gale erschießt.
Oh, ja.
Und das war so, dieser Moment war so voller Spannung. Weil es ja darum ging, dass Walt auch überlebt in seinem Kampf mit Gus, weil der halt den brauchte zum Kochen. Und das war, und dann, wie Jesse da guckt. Also es sind die letzten 2 Minuten zwar nur von der,
Gänsehaut.
Ja, von dem Staffelfinale. Aber du siehst, wie sehr ihn das peinigt, dass er das tun muss und er tut es trotzdem. Und die ganze Spannung, die dahin geführt hat in der Folge, also ganz, ganz starkes, ganz, ganz starkes Staffelfinale. Und dann geht's auch direkt mit einem Banger weiter mit der ersten Folge in der vierten Staffel, weil das ist die, wo Gus dann reinkommt und Victor tötet vor den Augen von denen mit dem Cuttermesser.
Mm.
Also das ist einfach so, das war für mich Peak Breaking Bad, das war der absolute Shit, das war so krass. Ja, also deswegen der Staffelfinale der dritten Staffel. Full Measure heißt die Folge, glaube ich.
Ich, wie gesagt, ich finde es so genial. Ich bin immer wieder so begeistert von der Serie, weil, wie ihr sagt, es gibt so viele Highlights einfach bei dieser Serie und so viele gut geschriebene Episoden. Ihr habt es auch schon gesagt, so, ich glaube, mit einer der besten Szenen auch so von, was die Kritik und so angeht, ist halt die, ich habe es mir aufgeschrieben, Episode 14 von Staffel 5, also wo, gespoilert haben wir jetzt eh schon alles Mögliche, wo halt Hank stirbt. Die heißt, glaube ich, Ozymandias oder so heißt die.
Ozymandias,
ja. Ozymandias, genau. Aber das war mir dann auch doch ein bisschen zu einfach. Ich wollte dann auch noch mal ein bisschen zurückgehen zeitlich und habe auch überlegt, okay, was waren da so Szenen, die einen mitgenommen haben? Und das sind genau die Szenen, die ihr schon genannt habt. Und was ich noch dazu habe, ist Staffel 2, Episode 12. Die heißt Phoenix. Und auch eigentlich die, die danach kommt. Aber das, also eigentlich eher Episode 12. Und das ist die Szene, wo Walter White Jane sterben lässt.
Oh ja.
Also die Freundin von Jesse. Und ich finde, das ist so richtig der Wendepunkt, wo es halt, ich sag mal, wo Walter White anfängt, so dieses Gewalttätige zu entwickeln. Weil er hat vorher halt dieses Drogending, okay, und da, klar, da überschreitet er auch schon gewisse Grenzen. Aber da ist so das erste Mal, dass irgendwie das Thema Leben und Tod so richtig fokussiert wird. Und deswegen finde ich diese Serie so genial, weil er bringt halt nicht konkret jemanden um, sondern es beginnt halt damit, dass er jemanden, also mit unterlassener Hilfeleistung quasi. Und aber auch die Szene ist grandios, weil man sieht halt trotzdem, dass er natürlich ja struggelt damit. Und dass er die ganze Zeit überlegt, oder helfe ich jetzt doch, oder soll ich ihr doch helfen? Aber ich denke, ja, aber für mich wäre es schon besser, wenn sie einfach weg wäre. Und dann, also, ja, da sieht man einfach so diese Entwicklung des Charakters. Und deswegen habe ich die Episode auch noch aufgeschrieben.
Auch so einer der ersten harten Breaks, weil man ist ja die ganze Zeit so schon, Walter White ist der Protagonist, man will sich so mit dem identifizieren, ist so bei dem und fiebert bei dem mit. Und das waren dann so die Szenen, wo man so merkt, ach, so ganz geht das nicht mehr.
Ja.
Ja, und das fand ich auch verdammt gut.
Ah, fuck it, ey. Ich glaube, ich muss Breaking Bad nochmal gucken.
Vielleicht heute.
Der Tag ist endlos.
Hast noch was vor dir? Ja, wirklich verdammt geile Serie. Ich starte mit einer, das ist aber wirklich, glaube ich, zumindest eine schnelle Frage zum Rauskommen. Wo ist im Kinosaal eurer Meinung nach der beste Sitzplatz?
Die Frage, muss ich sagen, habe ich gelesen, habe ich gedacht, die Frage euch am Tag. Mehrfach.
Ja. Dann bin ich noch gespannter auf deine Antwort. Gibt es die gleiche Antwort?
Ja, es gibt halt tatsächlich in Kinos Plätze, auf die das Soundsystem eingemessen ist. Das heißt, jedes Kino hat so eigene Plätze, wo genau das optimiert darauf ist, dass der Sound da perfekt ist, quasi. Was halt so die gängigste Antwort ist. Und es sind meistens halt so Mitte oder Mitte-Oberrang so ein bisschen. Also, aber ich mag es gerne. Wenn ich so im zweiten Drittel sitze quasi und dann leicht nach außen. Also nicht komplett Mitte, sondern so ein bisschen höher als Mitte und dann leicht außen, so leicht schräg. Und am besten sitzt keiner mehr neben mir, dass ich rausgehen kann, wann ich will. Das ist halt so die Sache, einfach, wenn ich während dem Film auf Toilette muss, würde ich gerne das nicht über den Schoß von jemand anderem klettern, sondern einfach so rausgehen kann. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn du so einen Platz hast. Das ist so mein Gustus.
Ich weiß nicht, Marcel, ob ich ausnahmsweise mal direkt hinterher schießen darf.
Von mir aus.
Weil ich doch sehr nah dran bin. Ich habe auch überlegt, und ich habe es jetzt einfach die Zweidrittel-Regel genannt. Und zwar zwei Drittel hinten und dann zwei Drittel, also nicht in der Mitte, sondern ich habe mir gedacht, wenn es 30 Reihen und 30 Plätze seitlich gibt, dann Platz 20, Platz 20. Das wäre so ideal für mich. Weil ich finde es auch immer gut, so einen Hauch schief zu sitzen und nicht komplett gerade. Ich weiß nicht, warum.
Finde ich tatsächlich spannend, weil ich würde schon, wenn ich die Wahl habe, würde ich am liebsten gerade sitzen. Also wenn, dann möchte ich am liebsten, ist für mich irgendwie, ist wahrscheinlich bescheuert, ich habe ansonsten von außen genau dieselbe Immersion, aber gefühlt habe ich die beste Immersion, wenn ich genau mittig davor sitze und das mich so richtig so von vorne so wie so einfängt. Und was aber die Positionierung unten und oben angeht, bin ich genau bei euch. Also ich habe jetzt geschrieben, ich habe es nicht so gut formuliert, diese Zweidrittelregel ist sinnvoller. Ich habe geschrieben, vierte Reihe von hinten. Aber es kommt natürlich auf die Größe des Kinos an. Man will nicht mittig sitzen, du willst aber auch nicht ganz hinten sitzen, sondern du willst halt so zwei Drittel. Das trifft es eigentlich ziemlich gut. Aber mittig.
Und ich finde es bis heute irgendwie fast schon lächerlich, dass es die erste und zweite Reihe irgendwie im Kino gibt.
Ja, du würdest dich wundern. Also gerade ältere Leute setzen sich gerne nach vorne.
Boah, ich muss sagen, also ich habe das letztens nochmal so aus Interesse gemacht, wie es sich anfühlt.
Aber du denkst auch an die Multiplexe, ne? Multiplexe ist das nochmal anders. Also
aber dann, ich meine halt die Multiplexe und ich finde wirklich, du bist so überfordert mit allem.
Aber in den Kunstkinos sitzen gerne viele ältere Leute in den ersten zwei Reihen tatsächlich.
Da ist es aber auch nicht so direkt vor. Also
ja. Da musst du halt nicht 20 Meter nach oben schauen.
Ja. Sondern ja. Und hast vor allen Dingen so eine Wand vor dir, die ja. so 15 Meter
nach oben geht. Den Kopf so rechts und links ja. schon fast bewegen. Naja.
Gut.
Damit sind wir durch mit unseren wundervollen neuen wilden Fragen.
Und 27 Antworten.
Und den 27 Antworten.
Und
sind sehr gespannt, gerade bei Niklas Fragen, ob ihr da auch nochmal ein paar spannende Antworten hättet.
Und war ich glaube, da gibt es so ein paar. Schwer?
Und war das so schwer?
Schon.
Okay, dann rappen wir es ab.
Ja.
Rappen wir es ab.
Rap.